Am Freitag spielen wir gegen Spanien. Objektiv gesehen haben die Spanier eine bessere EM gespielt, Herr Ralf?
Wir haben die Spanier gesehen, Montagabend. Ja, das war nicht schlecht. War sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Also wir sind, das heißt, es muss alles passen.
Favorit. Ja. Wir sind Favorit. Unsere Mannschaft darf und könnte, wenn alles funktioniert, darf sie und kann sie. Die Spanier wirken noch stabiler.
Der Test kommt wirklich jetzt gegen Spanien. Da muss man ehrlicherweise mal sagen, es ist die beste Mannschaft der EM. Das ist der einzige echte technische, auf Augenhöhe Gegner, den wir bisher dann haben. Also da wird es sich dann zeigen, ob er es kann.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Podcast Folge Nummer 16. Wie immer zwei Typen, die ja, sie beide kennen. Der eine ist eine Koryphäe des deutschen Sportjournalismus, aber er ist auch Kolumnist, ist Lehrbeauftragter an der Sportschule in Köln, hat den Deutschen Fernsehpreis erhalten, den Adolf-Grimme-Preis, ich könnte dranbleiben, den Bayerischen Fernsehpreis, legendär damals, Torfall von Madrid mit Günther Jauch. Er ist ein klasse Typ, hat letztens eine großartige Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Herzlich willkommen, Marcel Reif.
Danke dir.
Und dann gibt es noch jemanden, der, ich glaube, beide haben Fußball gespielt. Herr Reif hat beim 1. FC Kaiserslautern gespielt. Und die andere Persönlichkeit hat gespielt bei Rot-Weiß Merl und bei Hertha Buschhofen.
Na also.
Er war lange Leiter der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post hier in Berlin, war dann selbst Chefredakteur der Rheinischen Post, sehr lange. Er war Chefredakteur des Jahres, hat verschiedene Preise gewonnen, Plattmacher des Jahres, Gesellschafter und Chefredakteur bei Media Pioneer mit Gabor Steingart, jetzt Chefredakteur bei Table Media. Herzlich willkommen, Michael Brücker.
Dankeschön, hallo.
Wer hat denn höher gespielt von Ihnen beiden in der Liga?
Ich befürchte, 1. FC Kaiserslautern ist zwei, drei Klassen höher als Buschhofen.
Aber Vorsicht, Vorsicht. Bei kurz vor der Profiwerdung, da bin ich eben als 17,5-Jähriger, habe ich beschlossen, nee, das ist es doch nicht.
Also bis zur A-Jugend gespielt?
Ja, A-Jugend noch. Und dann bin ich aber in Mainz, habe ich zweite Liga mal gespielt.
Also Liga,
aber danke.
Das in Mainz zweite Liga?
Ja, aber vor dem Krieg.
Vor dem Krieg. Ein, zwei Jahre. Welche Position?
Libero und damals gab es den Libero noch.
Ja.
So, also Beckenbauer, aber in besser.
Gut.
In der Rückschau.
Und Herr Brücker?
Ich war rechtes Mittelfeld und habe es bis am Ende einen Einsatz in der Mittelrheinauswahl geschafft. Und danach war dann Feierabend, weil dann doch das Studium, aber auch sag mal, andere Interessen des normalen Lebens jenseits des Fußballs wichtiger waren, als viermal in der Woche zu trainieren.
Aber das Talent hätten Sie gehabt, um höher zu spielen?
Ich habe es immer noch in mir drin, lieber Herr Linnemann. Aber nein, ich glaube nicht. Ich war leider zu langsam.
Ja.
Ich war technisch wirklich gut, um das mal hier bescheiden zu sagen, aber ich war zu langsam.
Ja. Herr Reif, der Podcast heißt Einfach mal machen. Trotzdem muss ich mit einer bewegenden und beeindruckenden Rede beginnen. Sie wissen, wovon ich spreche, anlässlich des 79. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung haben Sie im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten, sei ein Mensch. Haben Sie mit dem Echo gerechnet, was danach ankam?
Nicht im Entferntesten. Das ist ohne Koketterie wirklich. Ich wollte diese Rede gar nicht halten, weil ich fand es unangemessen, dass ich irgendwelche Reden halte. Erstens, weil mein Vater nicht sprechen wollte und ich hatte so den Verdacht, ich soll jetzt plötzlich für meinen Vater sprechen und das fand ich völlig ungehörig. Und das Zweite war dann, vor mir hat eine Überlebende des Holocaust gesprochen, Frau Sepeschi, um die 100 Jahre alt und danach soll ich, nach der soll ich sprechen. Was wollen Sie denn dann noch sagen?
Ja, ja.
So, aber dann hat mich die Frau Baas, die Bundestagspräsidentin, bekniet ehrlicherweise zweimal und hat mir erklärt, dass es wichtig ist, dass auch diese zweite Generation ihre Sicht sagt. Und als ich das verstanden habe, habe ich das gemacht, habe Dinge weitergegeben, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind. Und deswegen nochmal, nichts zurückzunehmen, nichts, wofür ich mich schämen muss, ganz im Gegenteil, alles richtig. Aber das Echo ist bis heute, weiß nicht, irgendwo in der Straßenbahn oder sowas, ihre Rede. Und ich denke, warte mal, welche Rede ist doch jetzt, wir haben doch jetzt Juni, Juli fast schon. Nee, das hat offenbar irgendeinen Ton getroffen, der nachhalt.
Glauben Sie, dass Sie damit auch eine gesellschaftliche Debatte angefacht haben?
Angefacht nicht, nein. Aber ich hab in einer hoffentlich permanent stattfindenden gesellschaftlichen Debatte oder Situation, machen wir es nicht besser, als es ist, einer gesellschaftlichen Situation offenbar eine Position eingenommen und nochmal unterstrichen und offenbar genau dieses sei ein Mensch, aber nochmal, das ist nicht von mir, das ist von meinem Vater. Alter, nur damit das, sind Sie stolz auf Ihre Rede? Worauf soll ich da stolz sein? Also, auf diese Formulierung offenbar ist so banal, so lächerlich klein und hat aber so eine Wucht und eine solche Größe, die ich mir selber, und das, diese Rede war für mich auch ein bisschen wichtig und für meine Familie, weil ich da mit meinen Enkeln und Söhnen dann nochmal Dinge bringe. Und das hat mich selber überwältigt.
Ja, Herr Brücker, wie haben Sie es von außen gesehen?
Ich muss sagen, es war wirklich beeindruckend und ich finde es richtig. Und gerade richtig, Frau Baas hat dann einen Punkt, dass wir jetzt mal Menschen über das reden lassen, die gar nicht Zeitzeugen waren, sondern eine neue Form der Kommunikation, einen neuen Stil und auch vielleicht neue Ideen für die Erinnerungskultur reinbringen können, die die Überlebenden oder die Holocaust-Überlebenden, die es ja kaum noch gibt, natürlich anders haben. Nämlich die eigene Erfahrung und die eigenen Erlebnisse werden immer weniger. Aber wir müssen dringend darüber reden, in einer neuen Form. Sonst erreichen wir ja keinen mehr. Ich denke nicht nur an die Migranten, die offenbar auch einen ganz anderen Zugang dazu haben, sondern auch die jungen Leute, die ja nun mal eine Holocaust-Überlebende in der Schule kaum noch erleben. Wie machen wir das? Und da war Ihre Rede, Ihr Ansatz wirklich ganz toll, Herr Reif. Also ich habe mich gefreut. Ich wusste ja, ich kannte Ihre Vita so nicht. Ich kenne Sie auch als Fußballexperten und war beeindruckt.
Jetzt erlebst du aber gefühlt mindestens, die Fakten sprechen auch dafür, genau das Gegenteil von dem sei ein Mensch. Du hast das Gefühl, jeden Tag passiert irgendwas, man sieht eben nicht den anderen als Menschen, sondern man attackiert ihn. Man kann ja schon froh sein, wenn es bei der Sprache bleibt. Oft wird es dann mehr, auch handgreiflich etc. Herr Reif, wie nehmen Sie das wahr? Sie sind in Polen geboren, sind hier aufgewachsen und erleben eine Gesellschaft, wo der Zusammenhalt erodiert, wo es eine Stimmung gibt, wo man nur noch zuspitzt, der eine gegen den anderen. Mhm. Was würden Sie machen, wenn Sie Bundeskanzler wären? Was würden Sie machen, um hier wieder ein bisschen...
Ja, das jetzt mal, ich dachte, wir Sie zielen auf Antisemitismus. Lassen wir das mal beiseite. Können wir ja gern an anderer Stelle. Aber das, was Sie sagen, dieses Zuspitzen ist sehr positiv ausgedrückt. Mhm. Ich finde, es geht eine der Haupt für mich, nach meinem Gefühl, Hauptsäulen von Demokratie wankt und erodiert, nämlich Diskurs. Also Mehrheiten schaffen durch Diskussion, durch
Argumente.
Durch Argumente und dann muss man es akzeptieren und dann muss man es mittragen, dann kann man es wieder neu diskutieren, dann muss man dran arbeiten. Aber das hat auch was mit den sozialen Netzen zu tun, dass Dinge nur noch in Schwarz und Weiß gehen und dann noch einen Schritt weiter, nämlich entweder Sie sind meiner Meinung oder Sie sind schlecht. Sie sind schlecht. Ja. Das ist, wir haben als Trump an die Macht kam, beim ersten Mal haben wir alle, fast alle mit dem Finger gezeigt, gesagt, guck mal, das ist unsere demokratische, unser exakt. Vorbild. Mit einem Menschen, der so mit Diskurs umgeht. So wie, was
mit
ist
Wahrheit.
Das, um Gottes, was ist das für ein Land geworden? Nur noch Schlechte und Gute. Und das können Sie mit wechselnden Mehrheiten, aber es bleibt immer schlecht und gut. Das ist jetzt völlig wurscht, wirklich. Sie haben ja versprochen, wir machen heute keine Parteipolitik in dem Podcast. Aber das können Sie kreuz und quer machen. Es ist jedes Gespräch, hast du immer den Eindruck, endet mit, so, das war's, danke, ich drehe mich um, gehe zu meinen Guten und ihr bleibt die Schlechten.
Ja.
Und so kann Demokratie nicht funktionieren. Das ist furchtbar.
Jetzt reden wir da seit Jahren drüber. Und ich wage mal die kecke These, selbst wenn Sie jeden Tag im Deutschen Bundestag so eine Rede halten würden, sie würde nichts bringen. Es wird immer schlimmer. Was wäre denn ein Punkt, Herr Reif, wo Sie sagen, wenn ich Bundeskanzler wäre, eigentlich müsste es diesen einen oder diesen anderen Punkt, nicht die große Lösung, aber mach doch mal diesen ersten oder zweiten Schritt, damit das mal wieder mehr zusammenwächst.
Gehen wir doch Richtung Parteipolitik?
Nein, das hat ja nichts mit Parteipolitik zu tun.
Jeder, gut, also erstens glaube ich nicht, dass ein Bundeskanzler etwas tun kann, aber ein Bundeskanzler sollte reden, sollte klar sprechen, sollte Positionen benennen, sollte Menschen Argumente liefern und sollte dann, wenn er merkt, dass das nicht mehrheitsfähig ist, überdenken, wieder in Diskurs treten. Also das, was die Bundeskanzler oder der kleine Mann an der nächsten Ecke versuchen, einen Diskurs aufrechtzuerhalten, wo du das Gefühl hast, Sie Politiker, und ich sage nicht die Kaste, sondern ihr macht doch Dinge, das versuche ich meinen Kindern klar zu machen. Ihr könnt sagen, Politik interessiert mich nicht. Das ist ein großer Fehler, weil das ist nicht die Politik, sondern das ist euer Leben, das da verhandelt wird und werden Dinge beschlossen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dass ich das Gefühl habe, sie machen Dinge, die mit mir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Erst wieder Menschen abholen, mit einbeziehen und dieses Gut und Schlecht auch sie untereinander, in ihr Tonfall. Das ist nicht gut oder schlecht. Es ist richtiger und meistens ist in der Demokratie die Dinge nur richtiger. Sie sind noch nicht mal richtig. Sie sind erst mal ein Stück richtiger. Also jetzt, ich halte hier so wohlfeile Rede gerade, merke ich selber. Aber ich kann damit nicht mehr umgehen. Mich macht das wirklich zutiefst betroffen, wenn ich das Gefühl habe, es bilden sich diese Blasen. Und die jeder für sich Politik beschließt und kümmert sich um Dinge, die nicht mehr meine sind. Mhm.
Das wird Ihnen ja auch zum Teil vorgeworfen, Herr Brücker, dass Sie kleingeschrieben in einer Blase leben, Berlin-Mitte.
Tun wir auch.
Wissen nicht mehr, was im Land los ist. Ist da was?
Tun wir auch. Und ich glaube, wir sind in einer historischen Verantwortung jetzt in dieser Phase vor diesem Wahlkampf. Sie, Lindemann, als Politiker, aber Ihre Partei, Ihr Vorsitzender, die anderen demokratischen Parteien der Mitte und wir Medien. Denn was passieren kann, sehen wir nicht nur in den USA, sondern jetzt auch in Frankreich. Ich glaube, dieser Wahlkampf wird entscheidend sein, ob die politischen Parteien der Mitte noch Diskurs können, Demokratie auch beliebt halten können und populär halten können oder ob die sich so verkanten. Und ich sehe leider schon Anzeichen, wenn ich in die Social-Media-Abteilung unseres Landes gucke, wie sich Union und SPD, Grüne und FDP, CDU und BSW, also wie sich einzelne Teile dieser politischen Parteien zerlegen, zerfetzen, sofort das Schlimmste in der jeweiligen Aussage des anderen vermuten, anstatt irgendwie einen möglichen Kern eines neuen Arguments. Und wir Medien, wir heizen das an, wir befeuern das, wir spitzen zu, wir lassen weg. Dürfen wir nicht, wir haben eine Rolle und ich glaube, es ist wirklich entscheidend, ob wir dann 2029 vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl dann den Laden hier ganz verloren haben und die Rechten durchmarschieren oder die Linken oder es zu unregierbaren Verhältnissen aus der Mitte herauskommt. Dieses Szenario ist wirklich realistisch und es liegt an Ihnen klein, an uns klein geschrieben, dass wir es hinkriegen.
Jetzt haben wir alle Fußball gespielt, ich auch in der A-Jugend, aber wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie Sie beide.
Dafür sind Sie jetzt irgendwie im Aufsichtsrat oder Vizepräsident oder sowas.
Hab dann auch einen C-Schein gemacht, die Jugend trainiert. Ah. Und Fußball ist ja eigentlich, um so langsam auf das Thema Fußball zu kommen, das stärkt ja den Zusammenhalt, weil du kommst ja genau mit anderen Leuten zusammen.
War mehr als viele andere Organisationsformen. Mehr von nichts aus dem Leben so viel gelernt, fürs Leben wie im Fußball.
Genau. Und trotzdem hast du das Gefühl, ich zumindest, dass seit Jahren selbst im Fußball Politik Einzug erhält. Sag mal, One Love Binde, viele andere Sachen. Dabei ist ja Fußball in sich integrativ par excellence. Mhm. Also was passiert da? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein zweischneidiges Ding. Ich glaube, zum einen wird der Fußball überschätzt und werden ihm Dinge versucht reinzupumpen, die er nicht tragen kann. Also Fußball, ich bin infantiler Fußballfan, wirklich mit aber in der Definition, es ist das Spiel der kleinen Jungs, das mich immer noch mit knapp 75 genauso fasziniert wie damals mit 4, als ich zum ersten Mal in dem Stadion war mit meinem Vater. So, das ist Fußball. Familienersatz, Religionsersatz kann es nicht sein, kann es nicht leisten. Für viele ist es das aber so und die sind verführbar. So, das ist das eine. Natürlich hat eine endliche Wirkungsmacht, zumal in einem Fußballland wie Deutschland. Das merkst du ja jetzt, diese EM ist wie, weiß ich nicht, wie ein warmer Regen. Du hast das Gefühl, Menschen, wie eine verdorrende Pflanze, die jetzt gerade so. Und das müsst ihr euch, ihr, kleingeschrieben, alle fragen, die Verantwortung tragen. Sag mal, brauchst wirklich ein paar Fußballspiele, das und mal
wieder Zuversicht zu bekommen.
Musiala, der ein Dribbling hinkriegt, damit hier wieder Menschen irgendwann mal wieder die Mundwinkel hochgehen und Menschen lächeln. Das macht mir einerseits wunderbar, traumhaft und andererseits denke ich, Leute, um was ist nach dem letzten Trillerpfiff, was machen wir dann? So. Also das, was macht es denn aus? Menschen versammeln sich wieder für eine gemeinsame Sache, haben das Gefühl, das können mit gemeinsam, wenn wir das gemeinsam anpacken und mit der Mannschaft, wenn wir hinter der Mannschaft stehen, die Mannschaft muss im Übrigen nicht die in Anführungszeichen sein, die sich dann völlig abhebt und sich in Katar in irgendwelchen Wüstenlöchern vergräbt, 100 Kilometer weg vom nächsten Fan. All diese Dinge, wenn die Nähe bleibt, und das machen sie gerade sehr, sehr gut, dann ein bisschen Erfolg hilft sowieso auch immer, das wissen wir alle im Leben. Wenn das funktioniert, hast du plötzlich das Gefühl, Menschen scharen sich wieder gern hinter so einem gemeinsamen Ziel. Und da denkst du, guck mal, es gibt doch diese Bereitschaft und diese Lust, Gutes zu tun. Und das ist ein wieder, dass wir wieder ein bisschen Freude, dieses Land wird zuweilen wirkt freudlos. Und jetzt gerade, weiß nicht, ich merke ja selber an mir, wie ich mich dem ergebe, wie ich da so abends sitze und denke, ja super, ist das nicht super, ist das nicht toll? Allerdings mit Angst vor, mit der Befürchtung eines Aufwachens und danach machen wir was, Heizung, Bundesbahn.
Ja, es ist schon faszinierend, wie integrativ trotzdem der Fußball, natürlich. Gerade in der Kleinen, wir reden über die Nationalmannschaft, ich mache auch noch eine kleine E-Jugend bei mir beim FV Wannsee und trainiere die, da muss ich jetzt auch gleich nach dem Podcast hin, weil wir ein wichtiges Turnier an diesem Wochenende in Rostock zu spielen haben, aber es ist erstaunlich, wie sehr dort all das funktioniert, worüber wir im Großen immer gerne in Essays und Leitartikeln reden, kulturelle Integration, Regeln anerkennen, egal wer sie durchgesetzt und wer sie gesagt hat. Also insofern, ich glaube, Fußball hat doch diese gesellschaftspolitische Bedeutung in unserem Land. Und sie hat sie. Wenn wir aufhören würden, also auch die Politik, wenn ich sehe, wie Markus Söder sich vor so einem Deutschlandspiel inszeniert, sorry, und genauso Nancy Faeser, egal welche Partei, denke ich mir, lass doch mal die große Politik da raus. Lass es einfach mal Fußball spielen. Dann hätten wir, glaube ich, sogar noch sportlich mehr Erfolg.
Aber sagen Sie, in unseren kleinen Clubs, wo ich mache ja das auch mit meinen Söhnen, war ich ja rumgehangen, Woche für Woche, in der Woche fünfmal ins Training. Also es ist eine gemeinsame Sprache, die wir da finden. Die ist einfach, die ist klar, die Ziele sind ehrlich. Klar formuliert. Alles ist ehrlich und wenn du nicht ehrlich bist, wirst du von so einer Gemeinschaft weggepustet. Ja. So, deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass meine Söhne
auch der Egoismus wird dir sehr schnell ausgetrieben auf dem Platz.
Freundlicherweise keine Einzelsportart. Könnt gern Tennis spielen und alles noch machen, was ihr wollt, aber es wäre ganz gut, Fußball.
Trump spielt Golf, das sagt halt auch alles.
So. Also, deswegen denke ich, man kann vom Fußball lernen, er wird es nicht retten, aber man kann sich angucken, was passiert da und warum ist es so? Weil es einfach klar ist, weil es dir ans Herz geht, aber auch an andere Dinge. 2006, das hat mich gestört ein bisschen hier an dieser EM im Vorfeld. Wir brauchen 2006 2.0. Es muss genauso. Erstens, warum? Das ist 2006, die Welt war eine andere. Was soll das? Mach doch jetzt. Lass es doch jetzt mal geschehen. Damals die deutsche Flagge. Da dachte ich auch, natürlich war ich einer der Ersten. Leute, das können wir doch nicht machen. Wohin driften? Wie weit rechts driften wir denn mit dem Fähnchen am Auto ab?
Und irgendwann haben Sie damals gedacht?
Ja, klar, am Anfang dachte ich, das kann man nicht machen. Deutsche Flagge, nee. Und dann war ich mal da, habe ich für stündlich mehr, sag mal, hey, die anderen, die deutsche Flagge vorher mal so usurpiert hatten, dass ich in meinem idiotischen Hirn dachte, die gehört denen, die müssen ja noch ein bisschen was drauf machen. Also eine deutsche Flagge wird nicht mehr reichen. So. Jetzt müsst ihr doch schon noch ein paar, die eine oder andere Rune werdet ihr noch finden im Keller. Die müsst ihr schon noch drauf machen, damit das wieder diesen Ogu kriegt. Und das war doch ein Traum, dass Patriotismus und eine nationale Identität nicht gegen jemand gerichtet sein muss und von den anderen auch nicht so empfunden wurde. Also ich erinnere mich an 2006, ihr seid jung, aber ich habe das sehr bewusst erlebt, wie Ausländer auf einmal dachten, Deutschland? Ist es wirklich Deutschland? Also die Sonne schien plus diese Leichtigkeit.
Sie hatten keine Angst, sie fanden es gut, dass wir uns mal so
präsentieren. Es war nichts gegen. Genau. Und den Eindruck hast du jetzt auch wieder. Das hat eine Natürlichkeit, eine Einfachheit. Vielleicht ist ja das, was Sie vorhin fragten, was müsste ein Bundeskanzler tun? Vielleicht müssten die Dinge auch mal wieder einfacher sein. Das Leben ist sehr kompliziert geworden. Und vielleicht gelingt es euch, kleingeschrieben, nicht mehr so die Klarheit wiederherzustellen, die in so einer Kabine herrscht, bei so einem Fußballspiel herrscht. Manches ist einem
oder die eben bei so einer Entscheidung herrscht. Ja, wir treten als deutsche Nationalmannschaft auf. Unsere Farben sind übrigens schwarz-rot-gold. Das ist die Fahne der Freiheit und Feierabend. Und also lasst die Jungs machen.
Weder mehr noch weniger.
So, je mehr wir uns Gedanken darüber gemacht haben, welche Botschaft wir noch erzeugen müssen mit dem Team, desto schlimmer wurde es.
Aber das fand ja statt, ne? In Katar oder wo war das damals? Mit der One-Love-Binde etc.
Völlig unnötig. Und dann haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie sie ein Zeichen gegen die UEFA setzen können und kamen auf diese schwachsinnige, ich halte mir den Mund zu, Mannschaftsfoto-Idee. Ja. Und alles lenkte ab davon, von einem guten vertikalen Pass zu dem, der das Ding dann macht.
Ja. Es gab, glaube ich, 2005 ein Projekt, 1000 Fußballfelder vom DFB. Ich fand das Beste überhaupt. Da haben die in den Städten kleine Felder gebaut, wo die Leute sich getroffen haben.
Die sieht man heute noch, diese kleinen
Integration
Käfige.
Integration ohne Ende.
Ja. Was im Übrigen auch die FIFA, das ist ja die viel geschmähte und zu Recht durch ihre Herrscherkaste oder wegen ihrer Herrscherkaste viel geschmähte, ich habe lange in Zürich gelebt, auch macht. Die haben dieses FIFA-Hauptquartier ist von erfrischender Selbstironie. Das ist
alles eineinhalb
Stockwerke, eineinhalb Stockwerke überirdisch und fünf Stockwerke unterirdisch.
Mhm.
So, da arbeiten Hunderte von Menschen an Fußballplätzen in Peru, in den Anden, da, weltweit und bringen diesen Fußball mit allem, was er hat, Turniere für Mädchen, für Jugendliche. Und da oben sitzt dann so eine Kaste, die sich mit sich selber beschäftigt und das Ganze pervertiert. Deswegen diese einfachen Geschichten, bau ein paar Fußballplätze, lass Kinder schwarze, gelbe, karierte, grüne miteinander kicken.
Naja, und tut was dafür, dass die Jungs, dass die Leute sich engagieren wollen. Also diese Ehrenamtstätigkeit befördern, wirklich auch steuerrechtlich. Ich weiß nicht, was man da alles machen könnte, weil in jedem Verein, auch in meinem, suchen die Mannschaft natürlich Trainer. Und wir können Mannschaften nicht anmelden und alle wollen den Spielbetrieb natürlich. Da gilt ja auch zum Glück noch, man darf auf Ergebnis spielen, da wurden Noten ja noch nicht abgeschafft. Aber jedenfalls gibt es da keine Trainer. Und deswegen musst du da eigentlich reingehen, nach unten, Graswurzelbewegung. Und da müsste das ganze Geld ja rein.
Mhm. Und meist sind die Trainer, die eigene Kinder haben, ne? Die dann sagen, komm,
so mein Kind. So ist es bei mir auch. Ja. Und ich muss auch zugeben, dass mein Sohn mein Talent nicht geerbt hat. Er hört hoffentlich nicht zu. Also er hat auch seine Talente auf dem Platz. Aber so, ich sag mal so, die Knipser-Mentalität, die fehlt ihm.
Ja. Also Fußball als Integrationskraft sozusagen.
Das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und dabei muss es auch mal bleiben dürfen.
Ja.
Mit Kumpels auf dem Bolzer, die gehen jeden Tag auf dem Bolzer. 3-4 Stunden sind glücklich und ich bin froh, dass sie nicht wieder irgendwie Brawl Stars spielen oder elektronische Geräte machen.
Ja. Also ich hab, als wir von Polen über Israel nach Deutschland kamen, habe ich keine Sprache richtig sprechen können. Also ich habe weder Polnisch, das war zu kurz, Hebräisch konnte ich sowieso nicht, also Israel hat es nicht gebraucht. Deutsch war in Mischung aus Jiddisch, Schlesisch, Polnisch. Jedenfalls musste ich als 8-Jähriger in die 1. Klasse, um Deutsch zu lernen. Damals gab es noch nicht die integrative, die Überlegung, wie können wir denn, sondern, pass auf, der muss so lange dahin, wo er lernt, bis er die Sprache hat. Das war traumatisiert, das war die Hölle, als 8-Jähriger mit 6-Jährigen. Und meine Mutter war schlau genug, mich beim 1. FC Kaiserslautern in die, weiß ich was, aber damals unter D-Jugend hin. Und da konnte ich zwar nicht sprechen, aber mit den Füßen konnte ich es ganz gut. Und die anderen waren froh, dass ich bei ihnen in der Mannschaft war. Das war erstens für die gut, weil ich brillant war. Und B, für mich war es lebensrettend. Also es hat mir den Arsch gerettet. Das habe ich immer so gesehen. Und je älter ich werde, desto deutlicher sehe ich das. Ich konnte mit Füßen sprechen, kriegte Selbstwertgefühl und habe dieses in dieser 1. Klasse dermaßen schnell aufgeholt. Und habe heute einen fast fanatischen Bezug zur Sprache. Also, wenn ich irgendwo hinkomme, WM 2002, Korea, Japan. Und ich konnte nicht, und meine Kollegen sagten immer, hast du sie noch alle? Du musst doch nicht Koreanisch können. Aber dieses nicht kommunizieren können hat mich mehr getroffen als andere. Und deswegen glaube ich, Fußball war für mich eine rettende Geschichte. Und wenn du heute guckst, Schwarze, Grüne, meine Söhne bei jedem Club. Ich habe noch nicht einmal irgendwas mit Schwarz oder sonst was erlebt. Die haben gar nicht die Zeit dafür, weil jetzt muss der Pass von links nach rechts kommen. Und wenn der Schwarze den so gut spielt wie der Grüne oder besser, dann. Das alles klingt fürchterlich einfach, aber es hat ja auch was Einfaches. Nur wie können wir das transportieren?
Das ist ja
große Ganze. Jedes Jahr eine EM. Wäre mein Vorschlag?
Ja.
Ich hätte da nichts gegen. Das ist ja eine Sommer-EM.
Das ist ja das, was ich meine.
Einen Vorschlag. Wir machen weniger Landtagswahlen. Wir machen den Vorschlag 5 Jahre Legislatur. In der Mitte der Legislatur finden alle Landtagswahlen statt und dafür jedes Jahr eine EM. Ich finde, das wär's.
Das wäre der Vorschlag.
Sie wollten einen konkreten Vorschlag
haben. Einfach mal machen.
Ja, genau. Ja. Jetzt sagt Herr Reif natürlich zu Recht, er hat Sorge, wenn Deutschland rausfliegt oder das Finale abgepfiffen ist, dass wir dann wieder im Alpen Tross unterwegs sind. So, da ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das, dass dieses Land mal wieder Zuversicht kriegt, ein Aufbruchgefühl. Ich weiß, das ist eine große Frage, aber mindestens mal so ein bisschen.
Naja, eigentlich indem leider auch Sie in der Politik, Sie kleingeschrieben, aber auch Sie als in der Union, sich sogar darüber freuen müssten. Theoretisch, wenn diese Bundesregierung jetzt ihr Haushaltding auf den Tisch legt und sagt, das ist unser Plan. Die Union kritisiert es in angemessener sprachlich angemessener Form. Es wird bis zum Ende dieser Legislatur regiert. Wir hauen uns nicht jeden Tag verbal die Köpfe ein in der Politik. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Maßnahmen, die die Wirtschaft wieder nach oben bringen. Weil natürlich ist das auch Psychologie. Geht irgendwann an einer relevanten Stelle in diesem Land mal wieder eine Statistik, ein Ranking auch nach oben. Dann müsste die Opposition sich genauso darüber freuen wie die Bundesregierung. Und dann kann man nächstes Jahr in Ruhe einen knackigen, kurzen Wahlkampf machen. Eigentlich müssten wir alle daran ein Interesse haben. Weil wir können ja nicht ständig auf den Fußball hoffen.
Mhm. Herr Reif, jetzt treffen Sie auch viele Politiker so auf Fußballveranstaltungen etc. Wie denken Sie eigentlich außenstehend als Außenstehender über die Politik? Ist die Politik selbst schuld, wie Herr Bröker sagt, dass man nicht in der Lage ist, Zuversicht zu vermitteln, weil man sich selbst nur streitet und dem anderen vielleicht nicht einen Erfolg gönnt? Oder wie sehen Sie die Politik? Weil Sie sehen ja die Politiker immer dann, wenn man die Sonne genießt und sich da hinsetzt und sich das Spiel anschaut.
Das ist sehr, sehr verallgemeinert, klar. Die Politik. Also erstens ist das Leben, ich habe gesagt, 2006 war die Welt anders. Was hatten wir? Wir hatten Corona, wir hatten dann jetzt Ukraine, dann hast du Israel, dann hast du, du hast das Gefühl, die richtig beschwerliche Geschichte löst die andere ab. Also die Welt ist kompliziert, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, ja, warum nicht? Die haben als Streckennetz muss erneuert werden. Okay, Streckennetz, was heißt das? Wann kann ich denn wieder so unter einer halben Stunde Verspätung einen Termin machen? Jetzt mal nur ganz einfach gefragt. Ich will doch sicher Streckennetz und auch marode. Und du kriegst, man hat das Gefühl, die Dinge werden zu kompliziert und die Antworten werden schwammig und ausweichend. Und dann hast du das Gefühl, und wirklich, ich mache jetzt keine Politikerschelte, das ist mir zu billig, aber wirklich, und dann hast du wieder das Gefühl, ihr streitet euch um irgendetwas und von mir aus auch noch anständig im Ton, aber es ist großer Streit. Und du hast die Frage immer noch nicht beantwortet bekommen, wann kann ich denn wieder halbwegs Bahn fahren oder Flüge, die mir nicht den ganzen Tag zerschießen. Also ich möchte nicht mehr Termine machen mit AM und PM, sondern schon eine Uhrzeit noch dazu. Mhm. Also nicht nur vormittags irgendwann und dann, nee, der Flug ist leider gestrichen. Mhm. Warum, kann ich Ihnen auch nicht jetzt sagen. So, wegen verspäteter Ankunft des vorherigen Fluges. So viele Flüge können nicht vorher verspätet angekommen. Das gibt es nicht. Ich fliege zweimal die Woche von München nach Berlin. Das kann nicht sein. Das meine ich mit, und dann geht dir so die Stimmung runter. Das heißt, an dem Abend bist du schlecht gelaunt, am nächsten Tag weißt du, übernächsten Tag muss ich wieder fliegen oder fahren, bin ich schon wieder im Vorfeld schlecht gelaunt. Schlechte Laune kann nicht ein Lebensmodell sein. Deswegen so ein bisschen Zuversicht, ja, ich weiß es nicht, vereinfachen die Dinge, klären und nicht Nebelwände. Nicht in Diskussionen Dinge, die, ja, das ist zu kompliziert für sie. Wir müssen das jetzt mal kompliziert untereinander ausfechten, sie werden es nicht verstehen, wir kommen dann wieder auf sie zu. Mhm. Und nicht gut ist, und jetzt doch ein bisschen Parteipolitik, möchten Sie drüber sprechen? Nö. Nö, als ich das gehört habe, jetzt egal, wer es gesagt hat, da denke ich, genau so ist es. Mhm. Nö, mit Ihnen kann ich darüber jetzt nicht sprechen. Nö, das werden Sie nicht verstehen, ich habe da eine eigene Sicht der Dinge. Mhm. Das kann nicht sein, weil dann wird's Kaste. Dann seid ihr eine Kaste, die irgendwo was macht und weit weg von mir. Und ich muss morgen wieder
ran. Jetzt hat man aber das nicht nur das Gefühl, sondern wenn man nach Amerika schaut mit Trump und Biden, wenn man Niederlande, Frankreich etc., dass diese Protestwähler immer mehr werden, dass das kein deutsches Phänomen ist. Ja,
die machen sich's einfach. Deren, nicht die in Amerika, aber hier um uns rum, so kann es nicht weitergehen. Das ist die Botschaft. Mhm. Und die Antwort lautet, ja stimmt. Und also was? So jedenfalls.
Aber deswegen ist Ihr Ansatz ja wahrscheinlich richtig, weil zu sagen, klar, weniger versprechen, aber dafür schneller liefern. Also du musst schon spürbare Verbesserungen, das klingt auch wieder banal, im Alltag der Menschen, sei es Bahninfrastruktur, Digitalisierung, Schule, Wirtschaft, du musst so ein paar Dinge einfach, da ist Ihr Podcast-Titel schon richtig, musst du einfach mal machen, damit sie sich auch mal umsprechen, weil die Antworten der rechten und linken Populisten sind immer sehr einfach. Und
ja, das Schlimme, so kann's nicht weitergehen.
Und das Schlimme an dieser Bewegung ist gerade, dass sie eine sanfte Verbürgerlichung ihres Stils, ihres Auftritts, schau dir mal den AfD-Parteitag an im vergangenen Wochenende, ist ja erstaunlich, wie diszipliniert die plötzlich auftreten können, wie die sich auch von Journalisten vor der Kamera nicht mehr aus der Reserve locken lassen. Marine Le Pen, da findest du nichts mehr Dramatisches in ihren Äußerungen, was du sofort irgendwie als verfassungswidrig oder rechtsextrem angreifen kannst. Die wissen schon ganz genau, was sie sagen dürfen und was nicht. Das macht es so gefährlich. Und deswegen bleibt es in der politischen Mitte, entweder diese Taktik zu entlarven oder selber einfach bessere Politik zu machen. Ohne groß Schaum vor dem Mund, ohne die Riesenversprechen, ich bin der Beste, sondern einfach mal liefern, damit die Menschen merken, okay, die können es eigentlich auch. Oder die können es besser.
Mhm. Der Podcast wird morgen ausgestrahlt. Am Freitag spielen wir gegen Spanien. Objektiv gesehen, haben die Spanier eine bessere EM gespielt, Herr Ralf?
Gestern ist ausgestrahlt am Freitag. Wir haben die Spanier gesehen, Montagabend. Ja, das war nicht schlecht. War sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Also, sie sind
Favorit. Ja, sie sind Favorit. Unsere Mannschaft darf und könnte, wenn alles funktioniert, darf sie und kann sie. Die Spanier wirken noch stabiler.
Ja, auch extrem junge Spieler, ne? Ja.
Nicht nur, die Mischung. Die Mischung. Die haben 16-Jährige dabei und das war ja das, was im Vorfeld viele auch in Spanien gesagt haben. Leute, das kann nichts werden dieses Jahr. Die Jungen sind noch zu jung und unsere Älteren, so Carvajal, Morata, die sind alle zu alt schon. Und deswegen wird das nicht gehen. Jetzt guckst du und dann denkst du, der eine ist doppelt so alt wie der andere, aber die können richtig und die haben Spaß miteinander. Mhm. Die haben eine Freude am Kicken. Gab es Szenen, wie die miteinander umgehen. Das ist Kinderfußball, aber
auf
Männerniveau.
Aber trotzdem war es richtig, dass Füllkrug gegen die Schweiz noch das Tor gemacht hat. Oder würde man?
Ja.
Weil wenn du die EM holen willst, musst du gegen alle gewinnen.
Ich hatte Achtelfinal-Tickets für Schweiz gegen Italien. Ich hätte dann die deutsche Mannschaft sehen können da. Also wenn wir einfach mal verloren hätten.
Aber sie haben eine Schweizer. Ich habe lange da gelebt und ich habe zwei Herzkammern und eine ist schon mit dem Weißen Kreuz. Die Schweizer zum Beispiel, die machen jetzt einfach mal. Die haben nämlich einen Wahn immer gehabt so früher. So, um Gottes Willen, sind wir wirklich so gut? Dürfen wir so gut sein?
Ja, und einige sind gut ausgebildet in deutschen Fußballschulen.
Mhm. Nee,
und Vereinen.
Die sind super ausgebildet im Schweizer Jugendsystem. Da kann sich der DFB noch was abgucken und kommen dann und dürfen als Junge bei uns in großen Vereinen spielen und machen das richtig gut. Also deren Grundwurzeln sind schon sehr gut.
Ja.
Also, die machen einfach mal jetzt. Jetzt habe ich zum ersten Mal in langer Zeit bei der Schweizer Nationalmannschaft den Eindruck, wir machen uns jetzt mal keinen Kopf, sondern wir machen es jetzt mal. Zurück auf unser Thema. Und unsere auch jetzt nicht verkopfen. Da hoffe ich, dass Nagelsmann endlich dabei bleibt, weil der neigt manchmal dazu. Jetzt noch, ich brauche da noch eine zündende Idee. Jetzt machen. Einfach machen lassen. Es läuft gut. Da gibt's die ersten 20 Minuten waren brillant. Aber danach, jetzt im Achtelfinale, aber danach wurde es wieder ein bisschen brüchiger.
Also mal machen, aber ohne Havertz und Sané bitte, mit Füllkrug und Wirtz, dann ja.
Mhm. Kann man trotzdem muss man ihm lassen, den Nagelsmann, er hat es geschafft. Ne? Also auf den Punkt hat er die Mannschaft so vorbereitet.
Aber der Test kommt wirklich jetzt gegen Spanien, da muss man ehrlicherweise mal sagen, es ist die beste Mannschaft der EM, das ist der einzige echte technische, auf Augenhöhe Gegner, den wir bisher dann haben. Also da wird es sich dann zeigen, ob er es kann.
Mhm. Aber Respekt, ne, an den Nagelsmann, dass er es
absolut bis dahin alles richtig gemacht.
Ja, vor allem hat er selber dazugelernt. Also als er anfing als Bundestrainer, hatte der ja so Ideen, so Havertz auf Linksverteidiger und so Zeugs.
Experimentiert.
Und du dachtest, bist du verrückt geworden. Mhm. Aber das ist ein Vereinstrainer, der jeden Tag Zeit hat, was Neues zu drehen. Nationalmannschaft musst du alle paar Wochen mal was machen. Und da, als er gemerkt hat, das geht nicht, ist der vernünftig geworden, erwachsen. Der reift noch. Das ist ein brillanter Trainer und wird noch ein richtig guter. Aber der musste im Schnelldurchgang rausfliegen, zu Bayern kommen, bei Bayern rausfliegen, Nationaltrainer werden. Der hat Sprünge gemacht, das macht man normal in 20 Jahre Schritten.
Wahnsinn. So. Halb so der alt, hat das reift, der Mann.
Ja.
Warum hat das nicht gepackt, der Ralf, in München?
Zu jung. Weil er Banalitäten gemacht hat. Ist mit dem Roller rumgefahren und hat jeden Tag neue Klamotten angezogen.
Ist das schlimm am Roller?
Die Jungs, nichts, aber die in der Kabine sagen, pass auf, Roller fahren wir, die Klamotten tragen wir. So. Unser Trainer macht sich ein bisschen, wir sind die Stars. Und das ist in München vor allem mit der Kabine und ein paar andere Dinge noch dazu, wurde nicht geschützt genug. Aber jetzt ist der wieder ministrabel für höhere Dinge.
Ja.
Also das macht er sehr, mit der Nationalmannschaft macht er das richtig gut. Und wenn du Also die Frauen dürfen 1,5 Tage mit ins Camp. Jetzt kommen die alten Stalinisten und sagen, dass die sollen Fußball spielen. Die Stimmung ist richtig gut. Es geht aber nicht nur um Stimmung, es geht dann auch um Fußball spielen. Wenn du dann auch noch gewinnst, ist alles richtig. Immer in der Rückschau ist sowieso immer alles goldrichtig oder grottenfalsch. Vorher, und das muss ein Trainer spüren, und da entwickelt er ein oder hatte von vornherein gute Instinkte. Und das macht er sehr, sehr gut.
Sehr gut. Sie sind im Stadion, Herr Brücker, oder?
Nein, leider nicht. Keine Tickets. Ich habe dieses eine wunderbare Ticket für Deutschland gegen Dänemark gehabt. Und jetzt bin ich aber noch viel besser mit der E-Jugend meiner Mannschaft in Rostock beim Turnier. Und wir gucken im Ostseestadion. Da gibt es ein Public Viewing für alle teilnehmenden Jugendmannschaften. Da freue ich mich auch drauf.
Und der Ralf ist am Arbeiten in Stuttgart beim Spiel, oder?
Ich bin hier. Guck diese Dinge jetzt mittlerweile aus der Distanz und mit großem Vergnügen und am Fernseher, aber mit der gleichen Werbe, wie ich sie früher gehabt habe. Und das erstaunt mich.
Schön, dass man eine Leidenschaft einfach ein Leben lang behält.
Warte. Ja, aber das ist, immer wenn Leute fragen, was macht denn den Fußball aus? Na, nochmal, mit 4 Jahren zum ersten Mal mit meinem Vater bekloppt und never ever looked back. Bis heute derselbe Quatsch. Und ich sag mir jetzt, hör doch mal auf, du musst nicht Slowenien gegen Portugal, musst du nicht gucken an dem Abend.
Doch, muss man.
Ja, mache ich auch nicht heute. Heute mache ich es mal wirklich nicht. So, und dann sollten Sie mal gucken, wo ich sitze. Wenn's
wo guckt denn Carsten Lindemann?
Ich bin eingeladen auf einer Geburtstagsparty und schaue dann da, habe aber schon angekündigt, dass ich sehr früh komme, um vernünftig einen Platz zu haben, weil ich hasse das. Ich will da vernünftig sitzen. Will meine, nicht Ruhe haben, aber vernünftig. Ja,
analysieren.
Und genau. Also, Marcel Ralf, Michael Brücker, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke Ihnen, danke euch. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.